Ja, herzlich willkommen hier in unserer Gemeinde, in der FEG Dortmund, zu unserem vierten Adventsgottesdienst. Ja, der vierte Advent. Sie denken wahrscheinlich auch, Adventszeit kommt langsam ihren Höhepunkt entgegen. Für manche ist das eine furchtbare Zeit. Denen gehen die Süßigkeiten auf die Nerven, der Blick auf die Waage danach. Für manche ist es eine furchtbare Zeit, weil sie die Musik, die dann im Radio kommt, nicht so richtig leiden können oder langsam auf die Nerven geht. Für andere ist es eine gute Zeit, eine schöne Zeit, weil sie sich darauf freuen, Weihnachten vorzubereiten, Geschenke aussuchen, sich Gedanken machen, wie sie andere erfreuen können. Für manche gehen auch ganz andere Sachen durch den Kopf, wenn man sich so die Tageszeitung anguckt. Es passiert ja scheinbar jeden Tag immer so viel, dass man denkt, Adventszeit könnte auch manchmal ein bisschen ruhiger sein, denke ich so für mich. Ich weiß nicht, was Sie alles so in der Adventszeit bewegt. Bei mir geht das immer los, wir machen vom Posaunenchor, wo ich mitspiele, am Abend vor dem ersten Advent immer ein Konzert. Und insofern habe ich immer so einen festen Anfangspunkt für die Adventszeit. Da ist das immer ganz deutlich, jetzt geht es los. Und ich weiß nicht, vierter Advent, spätestens Weihnachten, denke ich immer, wo ist die ganze Zeit immer hin? Das ist auch so schnell vorbei. Ja, dieser Gottesdienst steht unter dem Thema, was wird durch die Adventszeit anders? Die Jesus-Perspektive bewirkt Frieden. Das ist nochmal kurzfristig geändert worden. Ursprünglich stand da immer in der Planung drin, die Jesus-Perspektive bewirkt Freude. Kommen wir bestimmt auch noch drauf, weil das ist in den Versen, die Sie in dem Gottesdienstblatt finden, ja auch ganz dicht beieinander. Wir haben das musikalisch auch so aufgeteilt, dass wir beide Themen ganz gut drin haben. Der Klaus, der war da zeitlich, hat noch schnell sozusagen das Programm so gestaltet, dass in den Anbetungsliedern der Punkt Frieden einen entsprechenden Schwerpunkt bekommt. Und bei den Liedern, die wir als Gemeindelieder singen wollen, habe ich den Schwerpunkt Freude gesetzt. Und so wollen wir auch gleich starten mit einem ganz klassischen Adventslied. Auch nochmal vielleicht zur Wiederholung, das ist ja auch schon in Adventszeit gesungen worden. Wir singen zwei Strophen von Macht hoch die Tür, ihr Tor macht weit. Wir wollen aufstehen und zusammen beten. Herr, wir wollen dir Dank sagen, dass wir hier zusammen sein dürfen, zusammen Gottesdienst feiern, dass wir uns wieder neu darauf besinnen dürfen, dass du kommst, dass du zu uns kommst, dass wir dir wichtig sind. Herr, wir wollen dir Dank sagen für jeden Einzelnen, der hier ist, hier im Gottesdienst. Wir wollen dir Dank sagen für jeden, der die Aufnahme hört und auch so mit uns verbunden ist hier. Wir wollen dir Dank sagen für die Mitarbeiter, die hier am Gottesdienst mitwirken, für die Kinder, die hier im Haus sind, für die verschiedenen Möglichkeiten, die hier genutzt werden können. Und wir wollen dir danken, dass wir Frieden haben in unserem Land. Hab Dank, dass wir so viele Gründe haben zu danken, dass wir es gar nicht alles aufzählen können. Herr, wir wollen dich aber auch bitten, Herr, für die Kranken, die nicht hier sein können. Bei dem, was wir von Freude hören, wollen wir dich auch bitten für die Trauernden, denen schwerfällt, Worte von Freude im Moment zu lesen. Tröste du sie bitte. Herr, wir wollen dich bitten für Menschen in Kriegsgebieten oder die hungern müssen. Sei du ihnen nahe und zeig uns, wo es unsere Aufgabe ist, ihnen zu helfen, wo und wie das aussehen kann. Wir wollen dich bitten für die Regierung hier in unserer Stadt, in unserem Bundesland, in Deutschland, in der EU. Herr, lass du unseren Politikern immer wieder bewusst sein, welche Verantwortung sie haben. Schenk du ihnen gute Gedanken, richtige Gedanken. Und gib ihnen die Kraft, diese dann auch umzusetzen. Herr, und wir wollen dich auch bitten für unsere Gemeindeleitung, dass sie hier in der Gemeinde uns so führt, uns voranbringt, wie du es möchtest. Schenk ihnen dort immer auch wieder eine ganz enge Beziehung zu dir, Herr. Herr, und uns auch, dass wir auf dich hören und den Weg mit dir gehen. Wir wollen zusammen beten, Herr, das Gebet, das du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, ich weiß nicht, wie Ihnen es geht. Ich habe immer mehrstimmigen Gesang auch ganz gerne. Und der letzte Sonntag war da auch wieder eine Erinnerung. Das können wir immer ganz gut hier machen. Und ich dachte, ich nehme einen Kanon, den wir schon fast eben gesungen haben. Und zwar orientiert sich dieser Kanon an der Strophe "Macht hoch die Tür", die wir gerade gesungen haben. Wir singen einfach mal, wie ihr ihn kennt. Die erste Zeile ist wie die Melodie. Er ist die rechte Freudensonne. Die zweite Zeile ist in der Tat drunter, damit man halt auch den entsprechenden Gesangklang dann hat. Bringt mit sich lauter Freude und Wonne. Bei der dritten Strophe, gelobet sei mein Gott, kennen Sie ja, gelobet. Da hat sich derjenige, der den Kanon geschrieben hat, also wenn es um Loben und Freude geht, da kann ich nicht nach unten singen, da muss ich nach oben singen. Und zwar geht es dann die dritte Zeile. Gelobet sei mein Gott. So, und jetzt singen wir mal die drei Zeilen zusammen. Er ist die rechte Freudensonne, bringt mit sich laute Freude und Wonne. Gelobet sei mein Gott. So, wir machen jetzt klassische Kanonaufteilung. Wir singen das einmal alle zusammen und dann so, wie ich es anzeige, also so ungefähr eine Gruppe wird dann hier so durch sein, die zweite so der Teil von der Gruppe und so und die dritte Gruppe die. Und wir singen es dann so durch, dass die letzte Gruppe einmal durch ist. Ich zeige es aber dann auch nochmal an. So, alle zusammen, einmal durch. Sehr schön.
Ja, heute wollen wir auch Familie Malessa, unsere Missionare auf den Philippinen, aussenden. Und ich bitte euch jetzt mal nach vorne, bitte. Ja, wir haben hier Michael, Anke, Heidi, Christian und Judith. Und ich stehe hier stellvertretend für die ganze Gemeinde mit einem lachenden und mit einem weinenden Auge. Denn lachend, weil wir uns sehr freuen, euch wieder aussenden zu dürfen in euren Dienst auf die Philippinen. Das freut uns sehr, dass ihr euch als Familie da reingegeben habt. Und weinend, weil ihr wart ein halbes Jahr hier. Und wir haben uns sehr gefreut, mit euch Gemeinschaft zu haben, auch von euch zu hören, in verschiedenster Weise, was ihr so macht. Und ihr habt auch gepredigt und viele Sachen. Ihr seid zu Leuten gekommen, habt Gemeinschaft gehabt, Einladungen. Ihr wart zum Beispiel auch bei uns, das war ein sehr schöner Nachmittag. Ja, und heute wollen wir euch aussenden. Ihr seid seit 2003 auf den Philippinen. Wie kam das überhaupt, dass ihr Missionare geworden seid?
Naja, ich habe mein Theologiestudium angefangen in dem Bewusstsein, dass Gott mich in den vollzeitlichen Dienst berufen hat. Und irgendwann hat sich dann herauskristallisiert, dass ich gerne forsche und dass es gerade außerhalb der westlichen Welt einen großen Bedarf an theologischer Ausbildung gibt. Und ich dachte mir, dass ich den sinnvoll mithelfen kann zu decken, wenn man das so sagen kann.
Ich habe eigentlich schon als Teenie gewusst, dass ich in die Mission gehen will, eigentlich zu einem unerreichten Volk. Habe es auch so fast geschafft, als ich noch ledig war. Und dann hat Michael mich geheiratet und dann sind wir halt gemeinsam ein bisschen anderen Weg gegangen, weil es halt um seine Arbeit geht hauptsächlich. Und ich glaube, ich finde immer was, egal wo ich bin, um mitzuhelfen.
Danke. Ja, ihr Kinder, ihr musstet jetzt mit. Ihr kommt gleich noch dran. Wir sind aussendende Gemeinde. Wir unterstützen euch auch durch finanzielle und durch geistliche Unterstützung, also beten. Und angestellt seid ihr aber jetzt nicht bei uns, sondern bei jemand anders. Mit wem geht ihr dahin?
Ja, wir sind Missionare von OMF International. Das ist die Mission, die Hudson Taylor vor 150 Jahren als China Inland Mission, China Inland Mission gegründet hat. Das ist eine Mission, die heutzutage in Asien und unter Asiaten arbeitet, mit ungefähr 1400 Mitarbeitern.
Wir haben einen sehr coolen Slogan.
Ja, also der Slogan ist Heart for Asia, Hope for Billions. Ja.
Kannst du das noch übersetzen?
Herz für Asien, Hoffnung für Milliarden.
Ja, bei Billions, da stoppt man immer, weil das heißt nicht Billionen, sondern es heißt Milliarden auf Deutsch. Ja, genau. Als erstes wollte ich noch mal genau fragen, was sind eure Aufgaben da?
Wie viel Zeit kriege ich? Also ich muss es kurz machen. Ihr könnt mich hinterher gerne nach Einzelheiten fragen. Aber ich werde ab Januar wieder ganz normal Dozent sein für Altes Testament und Hebräisch und weiterhin Fachbereichsleiter für Bibelwissenschaften.
Ich habe eigentlich drei Aufgaben, aber das wird sich ein bisschen ändern. Aber eigentlich habe ich die Aufgabe, Kurzzeitmission zu koordinieren von OMF auf den Philippinen. Dann bin ich im Vorstand der Missionarskinderschule, wo auch unsere Kiddies hingehen. Und ich mache ein- oder zweimal auch im Jahr Kurse, Weiterbildungskurse für Missionare.
Das heißt, ihr seid jetzt nicht die typischen Missionare, woran man zuerst denkt, oh, die gehen evangelisieren und machen zu Jüngern alle Völker, sondern ihr seid Multiplikatoren. Ihr bildet Leute aus, die mit ganz vielen Leuten in Kontakt kommen. Und das finde ich sehr gut, dass ihr seid eigentlich noch effektiver. Und schön, dass ihr das macht. Was macht ihr denn so auf den Philippinen? Heidi, willst du anfangen?
Ich gehe zur Schule und spiele Fußball.
Ja, wir gehen alle drei zur Schule und haben dann manchmal noch Aktivitäten nach der Schule, treffen uns mit Freunden. Ein ganz normales Schulleben halt, nur auf der Missionarskinderschule.
Also nach der Schule spiele ich meistens mit meinen Katzen.
Okay, und ihr wart jetzt ein halbes Jahr hier. Heimaturlaub, halbes Jahr. Ist das nicht langweilig, ein halbes Jahr Urlaub machen zu müssen? Wer möchte was sagen?
Wir gehen zur Schule. Das ist kein Urlaub.
Und wir vermissen Katzen.
Also ehrlich gesagt ist es schon ganz schön, mal hier zu sein, weil das Leben in Deutschland so viel angenehmer, einfacher und schöner ist. Und allein schon deswegen ist es ein Stück weit ein Gefühl von Urlaub, jedenfalls für mich. Das muss ich mal so sagen. Es ist schön, wieder hier hinzukommen, in Deutschland, in Dortmund zu sein, auch in der Gemeinde. Das ist auch ein Stück weit Erholung. Und ich werde auch vermissen, gute Predigten zu hören und wunderschöne Anbetungen mitzukriegen. Das werde ich echt vermissen. Aber neben dem einfach Hausfrau und Mutter zu sein, bin ich auch ein paar Mal herumgereist und habe Unterstützer besucht, Gebetspartner, Freunde. Wir haben von unserer Arbeit erzählt oder andere Dinge gemacht, wo man eben auch ein paar tausend Kilometer auf den Autobuckel geschoben hat.
Naja, und ich habe während der Zeit auch noch was für mein Seminar getan, Studenten betreut, Bewerbungen bearbeitet und schiebte immer noch einen kleinen Berg von Arbeit vor mir her, sodass ich über mangelnde Beschäftigung hier nicht klagen konnte.
Ja, also es ist nicht Heimaturlaub, sondern es ist ein Aufenthalt, wo ihr auch zum Teil weiter arbeitet und euer Leben als Schüler geht weiter. Ja, wenn ihr jetzt zurückgeht, dann erwarten euch, glaube ich, auch sogar neue Aufgaben. Das kannst du vielleicht noch einmal auf den Punkt bringen, ihr beide vielleicht. Und wofür sollen wir beten, wenn ihr weggeht? Wir denken an euch. Ich erzähle auch gleich was von Gebetskarten. Und wir möchten gern auf dem Ohr haben und uns aufs Herz legen, wofür wir eintreten sollen vor Gott für euch.
Ja, Anke wird ja für eine gewisse Zeit eine neue Aufgabe haben. Bei mir geht alles so weiter, wie es im Juni aufgehört hat. Aber trotzdem muss man wieder reinfinden. Wir müssen ein paar Dinge regeln auf den Philippinen. Ich muss zum Beispiel meinen Führerschein zunächst einmal erneuern lassen und so weiter und so fort. Also ihr könnt für einen guten Anfang beten, dass wir wieder in eine gute Routine kommen, auch die Kinder in der Schule.
Ja, also ich bin ja jetzt in der 10. und das geht jetzt los mit der Schule. Ich muss bestimmte Kurse abschließen in der 10. für die 11. und 12. und das ist bestimmt anstrengend. Beten Sie einfach, dass ich das schaffe und dass ich da durchkomme.
Ich glaube, es ist schön, aber auch schwierig, in zwei Ländern und Kulturen zu leben und vor allen Dingen auch für die Kinder Abschied zu nehmen von ihren Freunden. Und sie haben echt einige Freunde hier wiedergesehen oder neue gefunden. Und dann sich auch einlassen auf die alten Freunde in Manila oder auch da neue Freundschaften zu beginnen. Und gleichzeitig, ich weiß nicht, wie ihr das machen werdet, manchmal klappt es besser, manchmal nicht so gut, diese Beziehung zu halten auf Entfernung. Das ist irgendwie ein Anliegen, dass wir das gut machen, dass es schön ist, ohne irgendwie traurig zu sein, wenn es dann vielleicht doch mal aufhört. Und für mich wünsche ich mir, ich werde in den nächsten Monaten zusätzlich eine Aufgabe machen und die anderen etwas runterfahren. Und zwar die Betreuung von allen OMF-Missionaren auf den Philippinen werde ich ein bisschen übernehmen. Und auch von Kandidaten, die sich bewerben für die Philippinen, weil die Missionarin, die das jetzt macht, in den Heimataufenthalt geht. Und da wünsche ich mir und bete dafür, dass ich mich gut einarbeite, dass wir eine gute Übergangsphase haben. Und bis Mai bin ich dann dran, das zu machen. Das ist das eine. Und das andere, was ich euch auch wünsche, dass egal, was wir arbeiten, wo wir arbeiten, dass wir doch wirklich immer erst bei Jesus anfangen und mit ihm Gemeinschaft haben und wirklich aus in seinem Frieden einfach jeden Tag erleben, egal was wir machen. Das ist mir, glaube ich, in Dortmund auch ein bisschen bewusster geworden, weil ich nicht ganz so gerödelt habe im Hamsterrad wie sonst vielleicht mal. Und wirklich zu sagen, Jesus, erst du und von dir bekomme ich den Frieden, den ich brauche für alle meine Aufgaben. Und dann auch die Freude, die kommt dann sowieso. Aber eben zuerst diesen Ruhepol zu haben. Und das wünsche ich mir, dass ich das weitermache und nicht irgendwie in ganz viel Arbeit verfalle und Jesus darüber vergesse.
Ja, danke schön. Wann kommt ihr wieder?
Wir können nichts versprechen, aber nach der jetzigen Planung werden wir Mitte 2018 schon wieder zurückkommen für ein halbes Jahr, eventuell auch erst im Januar 2019, damit wir die Regenzeit nicht verpassen.
Okay, ja, vielen Dank. Jetzt bitte ich den Hauskreis. Anke und Michael gehen immer zu einem bestimmten Hauskreis. Die möchten jetzt auch gerne was sagen.
Ja, hallo. Ich stehe hier stellvertretend für euren Hauskreis oder für unseren Hauskreis. Und ja, wir wollen es auch nicht vermissen, euch alles Gute zu wünschen jetzt für die kommende Zeit. Vielen Dank, dass ihr im Hauskreis wart, jetzt das letzte halbe Jahr bei uns, dass ihr eure Freuden, Sorgen, Ängste, Nöte mit uns geteilt habt, dass wir im Gebet füreinander einstehen konnten und es ja auch weiterhin tun werden. Ja, danke, dass ihr uns als Hauskreis aufgenommen habt, den einen oder anderen Abend bei euch. Und ja, danke einfach für die schöne Zeit, die wir hatten, wie ihr uns bereichert habt. Anke, durch dich singen wir wieder mehr. Und Michael, du hast echt ganz anderen Tiefgang in unsere Abende gebracht durch dein fundiertes Wissen und dein Hintergrundwissen. Nee, das war echt schön. Und ja, euch Kinder, super. Also wer diese Kinder nicht mag, da weiß ich es auch nicht, echt. Also doch, das war eine wirklich schöne Zeit und ja, demnächst wird mein Jüngster wieder jeden Mittag sagen, bei Judith ist jetzt mitten in der Nacht, ne? Also komm bitte schnell wieder, damit ich mir das nicht so oft anhören muss. Nein, es war echt total schön, wir werden euch jetzt schon vermissen, ihr reißt eine große Lücke in unseren Hauskreis und ich weiß, dass meine Kinder eure Kinder jetzt schon vermissen und ich eigentlich auch und ja, wir wünschen euch echt alles Gute, dass ihr bald wiederkommt, dass wir auf dem Laufenden bleiben, dass wir schön für euch beten können, weiter regelmäßig. Und ja, ihr seid ja ein Teil von unserem Hauskreis, ne? Ja.
Danke, Marinka. Ja, und wir wollen jetzt zusammen beten. Ich habe zwei Geschwister gebeten aus der Gemeinde. Und ja, die beten stellvertretend für uns alle. Und wir schließen dann ab.
Dass du ihnen die Vollmacht gibst, dass du ihnen den Frieden, die Freude und die Kraft gibst, jeden Tag das anzufangen, was nötig ist. Und ich danke dir auch für ihre Kinder, danke dir von ganzem Herzen, dass du es bist, der auch sie segnet. Danke, dass sie dort eine christliche Schule haben, dass sie Freunde haben und ich bitte dich, dass auch diese Beziehungen immer wieder verstärkt werden. Und ich danke dir auch so herzlich, dass auch die Beziehungen hier nach Deutschland auch aufgehalten werden können. Und so lass dich bitten, Herr, dass du dein Angesicht über die Familie schenkst und dass du sie segnest und mit ihnen gehst auf ihrem Weg. Amen.
Bewusstseinserweiterung, die Sie uns gegeben haben. Und wir möchten Sie jetzt auch bitten, möchten dich auch bitten, dass du sie auf ihrem Weg begleitest, dass du sie segnest auf der Reise, auch auf den Stationen, die sie noch dort haben werden. Und wir möchten dich auch bitten, dass du sie dort gut ankommen lässt. Ja, und dass du sie wieder einbindest in die Gemeinschaft dort vor Ort. Wir möchten dich auch bitten dafür, dass sie als Familie ja deine Gegenwart erfahren. Ja, dass du sie als Familie stärkst und sie auch auf die Aufgaben, die sie dort haben werden, vorbereitest. Ja, ganz besonders auch für Judith, die jetzt dann auch auf den Schulabschluss zugeht. Wir möchten dich bitten, dass du sie da auch stärkst und dass du ihr die Kraft gibst, dass sie da die Schule abschließen kann. Wir möchten dich auch bitten für Michael, für seine Aufgaben, ja, dass du ihn zum Segen werden lässt für die Studenten, die er begleitet, für die Auszubildenden. Wir möchten dich auch bitten für Anke, für ihre neue Aufgabe, die sie haben wird, dass sie gerade jetzt auch, ja, wenn sie für die anderen Missionare zuständig ist, dass du sie da auch mit deinem Geist ausrüstest und dass du ihr auch Weisheit schenkst. Ja, wir möchten dich einfach für die Familie bitten, dass du sie auch bewahrst, auch in dem Umfeld dort im Land. Ja, du siehst die Herausforderungen, die politischen Herausforderungen, auch die ganze Situation im Land, dass du einfach auch sie bewahrst. Ja, und dass du sie zum Segen setzt für andere. Hab Dank dafür, dass wir darauf vertrauen dürfen, dass du sie auch in deine Hand hältst. Amen.
Treuer Gott, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir zusammen vor dir stehen dürfen. Von dir dürfen wir Segen erwarten, Weisheit und die ganze Fülle. Michael, der Herr, der Gott, der dich liebt, segne dich. Er beschenke dich mit dem, was du brauchst, an Liebe und Kraft und Weisheit für deinen Dienst am Seminar, für die vielen Aufgaben bei den Bibelwissenschaften. Er schenke dir einfach gute Begegnungen mit Studenten, gute Ideen, deine gute Organisation deiner Zeit. Er schenke dir Ruhe, er schenke dir Ausgleich. Gott, der Herr, fülle einfach dein Herz mit Liebe für deine Aufgaben. Anke, Gott, der Herr, der dich liebt und der dich begabt hat zum Missionsdienst, der dich herausgerufen hat, seine Liebe weiterzugeben. Er beschenke dich, er bewahre dich, er beschütze dich, er gebe dir Kraft. Er macht dich von innen stark, dass du für andere Menschen einfach Orientierung und Wegweisung bist. Gott, der Herr, fülle dein Herz mit Weisheit und Freude und Kraft. Gott, beschenke dich mit dem, was du brauchst für die vielen Aufgaben, in denen du stehst. Und ergebe dir auch Zeiten der Ruhe, der Entspannung, der Sammlung und der Freude vor ihm. Und für euch, Heidi, Christian und Judith, Gott, der Herr, segne euch, wenn ihr jetzt wieder davon geht und Deutschland und die Kontakte, die euch lieb geworden sind, verlasst. Der Herr segne euch in diesem Abschied nehmen und in diesem Umswitchen und in diesem Neubeginn, dass ihr Freude habt und eure Freunde wiederentdeckt und das, was euch auch auf den Philippinen lieb geworden und groß geworden ist. Er segne und behüte euch und fülle auch den Mangel aus. Gott, der Herr, sei euch Freude und er schenke euch einfach auch eine gute neue Zeit. Amen.
Ja, Gott segne euch.
Ich möchte jetzt auf die Gebetskärtchen hinweisen, die ich eben schon erwähnt habe. Da ist ein frisches Foto drauf von Valessas. Und hinten ein Bibelvers. Ihr werdet überrascht sein, das ist genau der gleiche, den wir für die GL vor 2 Jahren ausgesucht hatten. Und der hat Ihnen sehr gut gefallen. Und dieses Kärtchen kann euch helfen, wenn ihr es in eine Bibel legt oder an einem bestimmten Ort legt, treu und regelmäßig für sie zu denken und sie vor Gott zu bringen. Die liegen dann am Infopoint. Danke.
O komm, du Morgenstern. Ein Adventslied, was vielleicht nicht ganz so verbreitet ist wie einige andere, die viel bekannter sind. Ein Adventslied, was das Bild aufgreift. Wir kennen das ja gar nicht so in der Großstadt, wenn die Nacht zu Ende geht. Wir sehen die Sterne gar nicht so, aber vor einigen Jahren noch, als das noch nicht so mit dem Licht so war, dass man immer sein Licht anmachen konnte, wenn man wollte, da hatte der Morgenstern eine ganz besondere Bedeutung. Da wusste man, wenn man diesen Stern sah, dann wird es bald hell, obwohl es noch Nacht ist. Und so hat mir das Lied einfach gefallen, weil es verschiedene Brücken schlägt. Von diesen Freuden, vielleicht ist nicht alles so Freude. Das kommt im Lied zum Ausdruck. Es beginnt in einem Mollteil und kommt dann zur Freude in Dur. Es schlägt Brücken, wenn man sich die Melodie anschaut, von dem Mittelalter. Wir singen es heute. Ein Lied, was aus Frankreich kommt. Wir singen es hier in Deutschland. Und wenn Sie sich den Text ansehen, werden Sie noch andere Brücken finden, die geschlagen werden. Mir gefällt es sehr gut und ich denke, wir können es ruhig nochmal singen, auch wenn wir es letzten Sonntag auch schon mal gesungen haben.
Ja, Advent, das ist schon eine turbulente Zeit. Wie geht es dir? Wir sind kurz vor der Zielgeraden. Es ist nicht mehr lange und dann haben wir das Ziel erreicht. Dann können wir uns entspannt vor dem Weihnachtsbaum zurücklehnen und sagen, auch dies Jahr ist es vorbei. Weihnachten unterbricht unseren Alltag. So stand es und steht es auf einem Plakat, was ich gesehen habe. Und dann waren dort so eine ganze Reihe von statistischen Dingen zusammengetragen, was denn eigentlich alles anders wird durch Weihnachten. Der Umsatz im Einzelhandel nimmt kräftig zu. Es gibt Weihnachtsmärkte an fast allen Städten und Orten. Die Anzahl der betrieblichen Feiern nimmt zu. Der Stromverbrauch nimmt zu. Am ersten Weihnachtstag um ein Drittel mehr Stromverbrauch in den Haushalten. Eine große Anzahl von Tannenbäumen muss dran glauben, circa 30 Millionen Tannen werden verkauft und das gefolgt von einer nicht unbeträchtlichen Anzahl an Gänsen. Etwa 76% aller Gäste werden im letzten Quartal des Jahres geschlachtet. Und in 2/3 aller Haushalte gibt es Gans. Ja. Bei alledem nimmt aber auch der Stress zu. Es sind noch so viele Dinge, die zu erledigen sind und auch statistisch nachweisbar. Die Anzahl von Herzinfarkten nimmt während der Weihnachtsfeiertage zu. In meiner Predigt am ersten Advent, da ging es mir um die Frage, ob es nicht auch sein könnte, dass Advent und die Weihnachtsfeiertage eine Zeit, eine besondere Zeit für den Glauben sein können. Eine Zeit, in der in unserem Glauben etwas anders wird. Eine Zeit, in der wir Jesus Christus neu entdecken, in der unser Glaube an ihn Tiefe gewinnt, in der uns Jesus neu begegnet und berührt. Und meine Predigt am ersten Advent vor 3 Wochen lautete: Die Jesus-Perspektive gibt Kraft, den Glauben zu leben, Nächstenliebe zu leben. Und die Jesus-Perspektive, damit meinte ich diese Perspektive, die im Wort Advent schon drinsteckt. Advent heißt Ankunft, Ankunft von Jesus. Es geht um die Perspektive, Jesus kommt vor 2000 Jahren als Baby in den Stall, aber auch heute in deinen und meinen Alltag als lebendiger Sohn Gottes. Es geht aber auch um die Perspektive, dass Jesus ein zweites Mal in diese unsere Welt kommt, um Gerechtigkeit wiederherzustellen, Gericht zu halten und unsere Welt vollständig zu erneuern. Ich habe gesagt, diese Perspektive, Jesus kommt, brauchen wir, um als Christen leben zu können. Wir brauchen sie, damit wir ihm vertrauen können, damit unser Glaube nicht nur im Kopf bleibt, sondern auch in die Hand und in die Füße geht. Ohne die Perspektive, Jesus kommt wieder, halten wir unseren Glauben nicht durch und werden die vielen großen und kleinen Dinge, die uns beschäftigen, wichtiger als Jesus. Wir nehmen Jesus und das, was er sagt und für uns ist, nicht mehr ernst. Er ist ja weit weg. Und dann wird uns der Glaube und Christus gleichgültig. Und um diese Jesus-Perspektive, um die es am Anfang in der Adventszeit ging, geht es jetzt auch heute. Und ich habe einen Predigtext mitgebracht, den für heute auch vorgeschlagenen Perikopentext aus dem Philipperbrief, Philipper 4, die Verse 4 bis 7. Und ich lese uns das in der Einheitsübersetzung vor. Freut euch im Herrn zu jeder Zeit. Noch einmal sage ich, freut euch. Eure Güte werde allen Menschen bekannt. Der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern bringt in jeder Lage betend und flehend eure Bitten mit Dank vor Gott. Und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken in der Gemeinschaft mit Christus Jesus bewahren. Das sind Sätze aus dem Brief an die Philipper, den der Apostel Paulus geschrieben hat, an eine Gemeinde, die er selbst gegründet hat, eine Gemeinde, mit der er sich besonders verbunden wusste. Und der Predigtext, diese Sätze stehen ziemlich am Ende dieses Briefes. Hier ermahnt Paulus die Gemeinde und sagt ihnen, worauf es ankommt, was wichtig ist für ein Leben als Christ. Und da finden wir eine ganze Reihe von imperativen Aufforderungen, wie wir leben sollen. Kurze, knackige Sätze, die voll, finde ich, ins Schwarze treffen. Freut euch, seid gütig, sorgt euch um nichts, betet. Und mittendrin, ganz unverbunden, geradezu unerwartet, dieser kurze Satz: Der Herr ist nahe. Ich finde, dieser Satz ist der wichtigste Satz in dem ganzen Text. Vielleicht sogar, denke ich, der wichtigste Satz in der ganzen Bibel. Dieser Satz ist die Voraussetzung für die ganzen Imperative, die wir gehört haben. Dieser Satz ist auch die Grundlage für die Zusage am Ende des Predigttextes von Frieden, vom Frieden Gottes. Und ich lade euch jetzt mal ein, mit mir zusammen eine Sehübung zu machen. Ich möchte gerne, dass wir diesen kurzen Satz, der Herr ist nahe, fokussieren. Also, dass wir unseren Fokus auf diesen Satz richten. Und was ich damit meine, will ich jetzt hiermit mal verdeutlichen. Ich habe eine Lupe mitgebracht und so eine Lupe bündelt ja die Lichtstrahlen, die parallel zur optischen Achse einfallen, bündelt die auf einen Punkt. Also wenn ich das hier so hinhalte, jetzt sind hier natürlich unterschiedliche Lichtquellen, dann gibt es einen Punkt, wo diese ganzen Lichtstrahlen gebündelt eintreffen. Mein Großvater hat sich das zunutze gemacht. Ich weiß noch, als kleiner Junge, wenn wir dort zu Besuch waren, dann saß er im Sommer auf seinem Balkon, es war fast so eine Dachterrasse, und dann nahm er die Lupe und mit der Lupe zündete er sich seinen Pfeifentabak an. Das war natürlich für mich als Junge faszinierend und ich habe das auch gleich selber ausprobiert und habe damit Papierblätter in Brand gesteckt. Das geht. Die vielen Sonnenstrahlen, die normalerweise ganz entspannt und angenehm sind, diese Sonnenstrahlen werden durch die Lupe gebündelt, fokussiert auf einen Punkt und dann gewinnen sie an Kraft. Und dann werden sie heiß und können ein Feuer entfachen. Also hier wird deutlich, dass im Fokus Energiekräfte gebündelt werden. Und das gilt auch umgekehrt. Also wenn man den Weg der Lichtstrahlen umgekehrt, also vom Fokus zurück zum Betrachter verfolgt, dann hilft die Lupe im Fokus, die Dinge genauer wahrzunehmen. Ja? Deswegen kann man die Lupe eben als Vergrößerungsglas auch benutzen. Also da, wo der Fokus ist, da nehmen wir die Dinge gerade mit Hilfe dieser Lupe eben besonders gut wahr. Das, was im Fokus ist, wird vergrößert. Können wir in allen Details erkennen. Und noch was, wir haben ja eine Reihe von uns, die fotografieren. Und in einem Fotoapparat wird ja auch mit optischen Linsen gearbeitet. Und da ist dann eben der Fokus die Ebene, auf die scharf gestellt wird. Die meisten Kameras heute haben einen Autofokus. Aber mit alten Kameras oder mit teuren Kameras heute auch geht das noch. Da muss man dann so am Objektiv drehen und dann kann man genau einstellen. Soll das scharf sein, was direkt vor mir ist oder das, was weiter weg ist? Und wenn der Fokus auf dem Hintergrund liegt, dann werden dort alle Dinge scharf abgebildet und was im Vordergrund ist, ist unscharf. Und umgekehrt ist es genauso. Warum erzähle ich das? Wir haben in dieser Advents- und Weihnachtszeit unglaublich viele Dinge auf der Pfanne, die zu bewegen, zu bedenken gilt, es zu bedenken gilt. Und das ist mehr, als wir oft schaffen können. Das stresst, das belastet und das macht krank auf Dauer. Und hier tut es gut, einen Fokus zu haben. Unsere Aufmerksamkeit, unsere Wahrnehmung zu fokussieren auf eine Stelle, und die anderen Dinge, die vielen anderen Dinge treten zurück. Und ich lade uns ein, dass wir uns jetzt auf diesen einen Satz fokussieren, der Herr ist nahe. Sodass dieser Satz uns scharf vor Augen steht und alle anderen Dinge in den Hintergrund treten. Was meint das? Der Herr ist nahe. Das Wort im griechischen Grundtext, was für nahe steht, wird gebraucht, um deutlich zu machen, dass etwas oder jemand räumlich ganz dicht bei einem ist. Zum Beispiel heißt es an einer Stelle in der Bibel, Jesus war nahe bei Jerusalem. Oder der Täufer Johannes taufte Menschen in der Ortschaft Enon nahe der Stadt Salim. Wir könnten heute sagen, unser Gemeindezentrum hier liegt nahe bei dem Audi-Zentrum. Und dann schauen wir aus dem Fenster und dann sehen wir die Fahnen von Audi, die Verkaufshalle, die Fahrzeuge. Nicht mehr lange allerdings, denn sie sind schon eingepackt, wie man sehen kann, und werden bald abtransportiert in das neue Autozentrum. Der Herr ist nahe meint dann, Jesus ist nicht nur eine historische Person, die vor 2000 Jahren gelebt hat. Jesus ist nicht irgendwo im Himmel, wo er sich zurückgezogen hat. Jesus ist nicht ein Energiefeld, was irgendwo im Universum schwebt, sondern er ist hier, er ist nah. Unsichtbar, aber doch sehr real. Und das bedeutet, Jesus Christus, der Herr, sieht mich. Er sieht dich. Er kennt unsere Situation. Er weiß um das, was uns beschäftigt, unsere Ängste und uns Sorgen. Er weiß, was wir so an Projekten noch vorhaben. Er weiß, wo wir uns Hoffnung machen. Er weiß aber auch, wo unsere Abgründe liegen, unsere Schwächen. Und er ist nahe. Das heißt auch, dass er weiß, dass er wahrnimmt, was wir sagen. Ja, sogar das, was wir denken. Und das bedeutet, der Herr ist nahe. Das bedeutet, dass Kommunikation möglich ist. Dass wir mit Jesus reden können, er uns wahrnimmt. Unsere Gebete gehen nicht ins Leere, gehen nicht an die Zimmerdecke. Und er ist nah, das heißt auch, er kann eingreifen. Er kann uns helfen und er kann antworten. Gott ist nicht stumm. Gott ist nicht ohnmächtig. Das ist der Konsens in der Bibel, der auferstandene Jesus ist kein unsichtbarer Geist, der leichtgläubige Menschen mit Klopfgeräuschen oder wehenden Vorhängen erschreckt, sondern der auferstandene, lebendige Sohn Gottes. Und er ist der Herr über alles und jeden, sei es im Himmel oder auf der Erde, über mächtige Menschen, einflussreiche Gruppierungen, unangenehme Lehrer, über Naturgewalten, über die unsichtbare Welt mit ihren Engeln und Dämonen. Über all das ist Jesus der Herr. Und es tut gut zu wissen, dass er nahe ist. Im Alten Testament heißt es, fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Jesaja 41, Vers 10. Ich helfe dir. Und Psalm 34 heißt es, der Herr ist allen nahe, die verzweifelt sind. Er rettet die, die den Mut verloren haben. Nochmal auf das Thema fokussieren. Wenn wir uns darauf fokussieren, der Herr ist nahe, dann verlieren wir an Angst. Dann weicht unsere Hoffnungslosigkeit. Dann gewinnen wir neuen Mut und dann schöpfen wir Kraft. Denn der Herr dieser Welt ist bei uns, er hilft uns. Wenn wir das in den Blick bekommen, dann geht es uns wie diesem kleinen Kind. Und ich erinnere mich an unsere Kinder, als sie klein waren. Wir gingen durch fremdes Territorium. Wir waren auf einem Bahnhof in einer fremden Großstadt. Und wir gingen durch ein Gewühl von Menschen. Und ich merkte, wie das unsere Kinder verunsicherte. Und dann tasteten sie nach meiner Hand und hielten sich fest. Und dann waren sie auf einmal ganz entspannt und sicher. Das gab ihnen die Gewissheit, ich bin geborgen. Mir kann hier jetzt nichts passieren. Papa und Mama sind bei mir. Der Herr ist nahe. Das tut gut, das tröstet, das gibt Schutz und Geborgenheit. Ein zweites. Das Wort im griechischen Grundtext für nahe kann aber auch bedeuten zeitlich nahe. Zum Beispiel, der Sommer ist nahe oder das Passafest war nahe, so steht es an einer Stelle im Neuen Testament. Wenn Paulus schreibt, der Herr ist nahe, dann meint er damit, dass das unmittelbar bevorsteht, dass Jesus zum zweiten Mal auf die Erde kommt. Darüber habe ich in den letzten beiden Predigten, die ich gehalten habe, gesprochen. Da ist ja dieses Gleichnis, diese Geschichte von dem Hochzeitsfest und den Brautjungfern, die uns hoffentlich geholfen hat zu verstehen, wie das ist, wenn Jesus kommt, dass das ein Fest ist, dass das etwas Großartiges ist. Ich hoffe, vielen von uns ist das noch präsent. Wenn Paulus in diesem Sinne schreibt, der Herr ist nah, dann denke ich, hat er nicht damit gerechnet, dass Jesus zu einem bestimmten Termin kommen muss, sodass er dann enttäuscht war und sagte, Mist, jetzt hat es schon wieder nicht geklappt. Ich habe doch fest damit gerechnet, dass Jesus am letzten Montag kommt und jetzt war es wieder nicht so weit. Nein, Paulus meint damit, wir müssen damit rechnen. Es ist damit zu rechnen, dass Jesus jederzeit kommen kann. So hat Jesus das selbst auch gesagt, Lukas 12, Vers 40. So müsst ihr jederzeit bereit sein, denn der Menschensohn wird zu einer Stunde kommen, wenn ihr es nicht erwartet. Dieser Fokus, Jesus ist nah, jetzt im zeitlichen Sinne, ist doppelt wichtig für uns. Einerseits bewahrt er uns vor dem Missverständnis, jetzt bin ich gerettet. Jetzt ist Jesus bei mir, jetzt habe ich alles, was der Glaube zu bieten hat. Nein, das, was wir jetzt im Glauben haben, ist erst der Anfang. Eine Art Anzahlung, eine Art Pfand, das uns Gewissheit darüber gibt, wie es sein wird, wenn Jesus dann tatsächlich zum zweiten Mal kommt, wenn wir mit ihm in Gottes ewiger Welt ein wunderbares Fest feiern, wenn wir Jesus leibhaftig sehen werden, so wie er die Welt verlassen hat. Und wenn er dann Gerechtigkeit wiederherstellen wird in einer Welt wie der unseren, wo Ungerechtigkeit Tag für Tag, Stunde für Stunde geschieht, unfassbar viel Leid und Ungerechtigkeit geschieht. Ohne diesen Fokus, Jesus ist nahe, er kommt wieder und das steht wirklich auch bevor. Ohne diesen Fokus könnte man schnell zum Schluss kommen, das ist doch alles frommer Selbstbetrug mit dem Glauben. So viele Gebete, die nicht erhört werden, so viele Krankheiten, die nicht geheilt werden. Und sterben müssen wir alle sowieso mit all dem Unangenehmen, was dazugehört. Haben wir den Fokus, der Herr ist nahe, er kommt wieder, unmittelbar bevorstehend, dann wissen wir, dass alle diese Dinge zum Glauben gehören. Ja, wir leben in einer Welt, die vielfach gebrochen ist, wo so viel nicht in Ordnung sind. Wir sind Teil dieser Welt. Wir leiden an dieser Welt. Aber das wird anders. Die Veränderung steht bevor, die kommt. Nicht irgendwann am Sankt-Nimmerleins-Tag, sondern Jesus kann jeden Moment wiederkommen. Das war es, was Jesus wichtig war, als er mit seinen Jüngern sprach. Und das ist es, was auch heute wichtig ist. Und da spielt es keine Rolle, dass 2000 Jahre inzwischen vergangen sind. Hier geht es um eine Haltung. Eine Haltung, die mit Jesus rechnet. Und mit dem, wie er diese Welt dann vollenden wird. Das ist das eine. Zum anderen hilft uns dieser Fokus aber, dass Jesus zeitlich nah ist, ernst zu nehmen, dass Jesus der Herr ist. Jesus selbst hat das einmal so erklärt. Wenn ein Hausherr seinem Verwalter den Auftrag gibt, für seine Angestellten und sein Anwesen zu sorgen, und wenn dieser Verwalter sich dann sagt, so bald kommt mein Herr nicht zurück, dann nimmt er seinen Job nicht mehr ernst. Er fängt an, die Diener und Dienerinnen zu schlagen, ungerecht zu behandeln. Er bedient sich selber, ist üppig und betrinkt sich. Glaube heißt ja nicht nur, dass Jesus uns segnet, sondern dass wir auf ihn hören. Dass wir unsere Entscheidung danach treffen, was er uns zeigt und sagt. Dass wir seine Berufung, seinen Auftrag für unser Leben ernst nehmen. Dass wir akzeptieren, dass Jesus der Herr über unser Leben ist, über unser Geld, über unsere Zeit, über unseren Körper, über unsere Karriere. Und wenn wir denken, Jesus ist weit weg, vielleicht kommt er ja irgendwann mal wieder, vielleicht hat er sich irgendwo im Himmel zurückgezogen, dann können wir und dann wollen wir ihm nicht vertrauen und nicht gehorchen. Aber mit dem Fokus, Jesus ist nahe, es kann jederzeit passieren, dass er kommt, sind wir hoch motiviert und sehr interessiert daran, das zu tun, was für Jesus wichtig ist. Und so sehen wir, dass dieser Fokus, Jesus ist nahe, entscheidende Folgen und Bedeutungen hat für unseren Glauben. Das gibt uns Trost, das gibt uns Mut, das gibt uns Hoffnung, das hilft uns umzugehen mit schwierigen Dingen, mit Leid und Schicksalsschlägen. Das hilft uns, Jesus zu vertrauen und zu gehorchen. Dieser Fokus setzt ganz viel Kraft und Energie frei. So wie diese Lupe Energie und Kraft freisetzt, wenn sie die Sonnenstrahlen bündelt. Und wenn wir dann in den Text schauen, mit diesem Fokus, dann sehen wir vier wichtige Entscheidungen, die es zu treffen gilt. Entscheidungen, die für Menschen, die an Jesus glauben, unverzichtbar sind. Da ist die Entscheidung für Freude. Freut euch immer zu mit der Freude, die vom Herrn kommt. Und noch einmal sage ich, freut euch. Und tatsächlich hat der Paulus das sogar schon vorher im Philipperbrief, Kapitel 3, Vers 1 gesagt. Und das ist eine Freude, die nicht von den Umständen abhängig ist. Paulus war zu dem Zeitpunkt, als er das mit der Freude hier schrieb, im Gefängnis. Er musste mit einem Todesurteil rechnen. Die Freude, von der er spricht, ist nicht von den Umständen abhängig, sondern von Jesus. Von unserer Beziehung zu Jesus. Paulus sagt, es ist eine Freude im Herrn, in Jesus Christus. Wie kann man so eine Freude befehlen? Wie kann man sagen, freut euch? Ich denke, der Schlüssel liegt in der Wahrnehmung, im Fokus. Wenn ich das wahrnehme, dass Jesus nahe ist, dann habe ich ganz viel Grund zu danken. Und Menschen, die dankbar sind, sind fröhliche Menschen. Die freuen sich. Wir merken, wie entscheidend dieser Fokus ist, damit wir diese Entscheidung treffen können für Freude. Und wenn dann die Sorgen kommen und der Stress und der Ärger, dann sagst du einfach, ich fokussiere jetzt, der Herr ist nahe. Und das macht einen riesen Unterschied. Zweite Entscheidung, eine Entscheidung für Güte. Alle in eurer Umgebung sollen zu spüren bekommen, wie freundlich und gütig ihr seid. Es geht hier um deine Entscheidung, auch in spannungsreichen Beziehungen, auch dort, wo Ärger in der Luft liegt, nicht knallhart zu reagieren, nicht spontan den eigenen Unmut und Ärger rauszulassen, nicht Gleiches mit Gleichem zu vergelten, sondern mit Güte, mit Milde, mit Freundlichkeit zu reagieren. Warum ist das wichtig? Weil unsere Beziehungen zu anderen Menschen unglaublich kostbar sind in Gottes Augen. Weil die anderen Menschen, jeder andere Mensch, jeder Mensch, dem du in der Stadt begegnest, unglaublich kostbar in Gottes Augen ist. Mit Güte und Milde, mit Freundlichkeit zu reagieren, das heißt nicht Konflikten ausweichen, sondern das legt eine Basis für gute Konfliktlösung. Ich habe das so erlebt, ich habe vor einiger Zeit eine Mail bekommen. Da waren gravierende Anschuldigungen gegen mich drin. Und ich habe gedacht, also wenn das stimmt, kann ich meinen Job an den Nagel hängen als Pastor. Und dann habe ich dann nach einiger Zeit da mal angerufen. Und dann habe ich ganz freundlich gefragt, sag mal, was meintest du denn da? Und dann kam, ach ja, da wollte ich mal hören und wie hast du das denn gemeint? Und so kamen wir in ein nettes Gespräch und es stellte sich raus, diese Mail wurde gar nicht so heiß gegessen, wie sie geschrieben war. Hätte ich da 1:1 zurückgeschrieben, ich glaube, da hätten wir einen riesen Konflikt gehabt. Das hat mir deutlich gemacht, wie wichtig das ist, mit Freundlichkeit und Güte und Milde zu reagieren. Und Güte und Milde nicht zuletzt, das ist Gottes Wesen. Das ist das Wesen von Jesus Christus gewesen. Und wenn wir unseren Fokus darauf haben, der Herr ist nahe, dann nehmen wir Gottes Güte und Milde auch wahr. Und dann spiegeln wir das wieder. Gottes Wesen spiegelt sich in uns wieder. Die dritte Entscheidung ist die Gegensorgen. Macht euch keine Sorgen. Es gab bei den Christen in Philippi manches, worum sie sich zu Recht hätten sorgen können. Also der Apostel Paulus, ihr guter Freund, der die Gemeinde gegründet hatte, war im Gefängnis. Und sie selbst erlebten auch Angriffe und ein Stück Verfolgung. So kann man das im Philipperbrief lesen. Und natürlich hatten sie all die Sorgen des täglichen Lebens, die wir auch kennen. Was werden wir essen? Woher werden wir das Geld nehmen? Und so weiter. Und damals wie heute geht es um die Entscheidung, ich mache mir um nichts Sorgen. Damit ist gemeint nicht, dass man keine Verantwortung übernimmt. Aber es ist eine Entscheidung dagegen, die Gedanken ängstlich um diese Fragen immer wieder kreisen zu lassen. Wie geht das? Wie kann man das machen? Und auch hier wieder, das geht nur mit dem Fokus, der Herr ist nahe. Wenn der Herr nahe ist, der Herr, der in der Bibel als guter Hirte bezeichnet wird, der, der für mich sorgt, dann kann ich meine eigenen Sorgen ihm anvertrauen und er sorgt für mich. Habe ich diese Realität, diesen Fokus, der Herr ist nahe, nicht vor Augen, dann fressen mich und dich auch die Sorgen auf. Und eine letzte Entscheidung, die es zu treffen gilt, ist eine Entscheidung für das Gebet. Wendet euch in jeder Lage an Gott und bringt eure Bitten vor ihn. Tut es mit Dank für das, was er euch geschenkt hat. Das sind ja alles sehr grundsätzliche Entscheidungen. Freut euch immerzu, heißt es. Seid um nichts besorgt und jetzt wendet euch in jeder Lage an Gott. Und das ist keine Pflichtübung, die hier gemeint ist, sondern etwas, das sehr nahe liegt, wenn wir diesen Fokus haben, der Herr ist nahe. So wie ein kleines Kind sich an seine Eltern, an Mama oder Papa wendet mit seinen Bedürfnissen, wenn es denn ein Vertrauen hat und eine gute Beziehung, so wenden wir uns mit diesem Fokus an Gott, wir besprechen das mit ihm. Aber dieser Fokus ist nicht selbstverständlich. Wie oft habe ich das schon erlebt, dass ich in Schwierigkeiten geriet, dass ich mir Sorgen machte und dass ich anfing, mit allen möglichen Leuten zu reden und Telefongespräche zu führen. Sagen, dem muss ich das auch noch erzählen, mal hören, was der mir dazu zu sagen hat und welche Tipps es dann so gibt. Und dann, erst später, kam der Gedanke, und warum hast du noch nicht gebetet dafür? Wenn wir den Fokus haben, der Herr ist nahe, dann liegt uns das auch nahe, dass wir beten. Und dieses Gebet, das macht uns ruhig, nicht weil wir die Gebetserhörungen sicher haben, sondern weil wir unsere Sorgen bei Gott abgelegt haben. Deswegen ist hier eben auch der Dank nochmal erwähnt, der Dank dafür, dass wir wirklich einen Gegenüber haben im Gebet, einen Gott, der uns erhört und hilft. So, und jetzt haben wir also eine Jesus-Perspektive, einen Fokus, der Herr ist nahe. Wir haben vier wichtige Entscheidungen, die wir auf dieser Grundlage mit diesem Fokus treffen können. Und am Schluss lesen wir in dem Predigtext, was dabei rauskommt. Diese Perspektive bringt Frieden. Wenn wir diese vierfache Entscheidung treffen auf der Grundlage dieses Fokus, dann gilt das, der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Was ist dieser Friede Gottes? Ich sage es mal so, eine tiefe Gelassenheit, eine innere tiefe Ruhe, eine Geborgenheit, die dadurch kommt, dass ich weiß, ich bin sicher bei Gott. Gott ist kein unsicherer Kandidat für mich. Gott ist nicht eine Instanz, vor der ich mich fürchten muss, vor der ich Angst haben muss, die mich umtreibt. Gott ist für mich. Das war das, was Martin Luther für sich entdeckt hat. Das Klosterleben hat ihn immer wieder auf seine eigene Begrenztheit und Fehler hingewiesen. Aber erst als er das mit der Gnade Gottes, die sich uns durch Christus erschließt, diese unverdiente Annahme und Vergebung, als er das kapiert hat, da fand er diesen Frieden. Es ist ein Frieden mit Gott, mit der höchsten Instanz im Universum. Du gehörst zu mir, sagt uns Gott, und durch Jesus habe ich dich angenommen als mein geliebtes Kind. Und dieser Frieden ist unabhängig von Umständen, unabhängig davon, ob meine Gebete schon erhört sind oder nicht, unabhängig davon, ob alle Probleme sich schon gelöst haben. Und was macht dieser Friede mit uns? Dafür gebraucht der Paulus ein militärisches Bild. Dieser Friede ist wie eine Abteilung von Soldaten, die eine Stadt beschützt und vor allen Angriffen bewacht. Für die Philipper damals war dieses Bild sehr verständlich. Die Stadt wurde von einer römischen Garnison bewacht. Und ich finde, dieses Bild spricht auch heute für sich. Eine Macht, eine Abteilung, eine starke Streitkraft, die unser Herz und unsere Gedanken bewacht. Es geht um unser Inneres, um unser Innenleben, das, worum sich die Psychologen so mit so viel Zeit und Geldaufwand bemühen. Und dieser Frieden Gottes beschützt dein und mein Inneres, auch in der Adventszeit, hilft uns im Gleichgewicht und in der Balance zu bleiben. Und Angst, Stress und Sorgen können uns nicht mehr auffressen. All das fängt mit dem Fokus an, der Herr ist nah. Ich selber praktiziere das so, wenn ich bete, wenn ich vielleicht Bibel schon gelesen habe und dann mir Zeit nehme zu beten, dann habe ich eine Zeit, da schließe ich die Augen und dann stelle ich mir vor, Jesus ist hier bei mir im Raum. Und das habe ich schon sehr früh angefangen. Also da war ich noch gar nicht lange Christ. Das ergab sich irgendwie so. Und dann in diesem Wissen, Jesus ist bei mir im Raum, das stelle ich mir nicht nur vor Kraft meiner Fantasie, sondern Kraft der Zusage. In der Bibel, im Wort Gottes, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Und mit diesem Vertrauen und diesem Wissen, Jesus ist bei mir, sitze ich einfach ganz ruhig und lasse das auf mich wirken. Und das verändert etwas. Das schärft den Fokus. Der Herr ist nahe. Also ich habe mir diese Lupe extra für die Predigt gekauft. Ich werde die vielleicht auch später nochmal brauchen. Die Augen werden ja nicht besser. Aber diese Lupe wird mich auch an diesen Fokus erinnern. Der Herr ist nahe. Vielleicht habt ihr auch eine Lupe. Nehmt sie euch doch als Erinnerung dafür, das im Herzen zu behalten. Der Herr ist nahe. Amen.
Boris Becker hat mal Wimbledon sein Wohnzimmer genannt. Dort, wo er die größten Erfolge gefeiert hat, da war er zu Hause. Unterm Kreuz sind wir zu Hause und in der Gemeinschaft des Gekreuzigten ist Jesu Wohnzimmer. Dort ist er. Wenn wir hier in der Gemeinschaft unter dem Kreuz ihn loben, wird diese Zusage wahr. Er ist da. Und ich wünsche euch das Wunder der Veränderung im Erleben des Lobes. Jesus ist nah. Ich bitte euch dazu aufzustehen.
Wir dürfen Gott, Jesus, in den Fokus nehmen. Das geht am besten, wenn ich ruhig werde. Ich kann Gott hören, ich kann Jesus hören, wenn ich das mal schaffe. Dass das Karussell aufhört in meinem Kopf, dass ich ja, einfach ruhig werde. Mir hilft Musik oft dabei, dass ich wirklich nicht mehr so viel denken muss. Und das ist im nächsten Lied, da ist Zeit dazu, es ist ein Instrumentalteil dabei, wo Sie, wo ihr einfach mal zur Ruhe kommen könnt, wo ihr zu Gott hier unter das Kreuz kommen könnt und mal hören könnt. Denn für mich beginnt da der Friede oft erst, wo ich dann mal aufhöre zu denken. Und dazu laden wir euch ein. Tut das. Willkommen im Land der Ruhe.
Ich bin dein, du bist mein, ich in dir, du in mir. Und du sprichst zu mir die Worte, die so gut tun. Willkommen im Land der Ruhe, im Land der Ruhe. Willkommen im Land der Ruhe, im Land der Ruhe. Willkommen im Land der Ruhe.
Lieber Vater im Himmel, hab Dank, dass bei dir Ruhe ist, dass du das Auge im Sturm bist und dass wir in dieser Zeit, wo uns so vieles durch den Kopf geht, dass du uns Ruhe schenkst, dass du uns Frieden schenkst und dass wir diesem Gedanken, dass du da bist und dass du nah bist, wirklich in die Welt rausgehen können, in unseren Alltag gehen können und vieles anders sehen können, weil du nah bist und weil das einen großen Unterschied macht. Hab Dank dafür. Bitte dich so sehr, dass uns Christen das wirklich immer wieder in den Kopf kommt und dass wir so handeln. So als wärst du direkt neben uns.
Ja, am Ende dieses Gottesdienstes möchte ich noch einmal die Gelegenheit nutzen, auf unser Gottesdienstblatt hinzuweisen. Die besonderen Veranstaltungen finden Sie auf der Rückseite. Wir haben jetzt diesen schönen Zustand, dass wir uns zweimal die Woche hier treffen können, sozusagen Heiligabend fällt so fast genau in die Mitte, sprich Donnerstag, und auch der Silvester-Schlussandacht ist auch wieder ein Donnerstag. Nutzen die Gelegenheit, lassen Sie uns zusammen hier Gottesdienst feiern. Und zum Segen bietet es sich an, den Vers zu sprechen, der ja hier in der Predigt auch heute genannt wurde. Ich möchte uns unter den Segen stellen mit diesen Worten. Und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken in der Gemeinschaft mit Christus Jesus bewahren. Amen. Ihnen allen noch einen gesegneten vierten Advent.